Die Presse.
Ein Ebola-Virus, gegen das weder Impfung noch Medikament hilft. Ein Land, in dem Krieg herrscht. Eine Weltgesundheitsorganisation, WHO, die mit massiver Unterfinanzierung kämpft. Sie sehen, der Ebola-Ausbruch im Osten der Demokratischen Republik Kongo ist bemerkenswert aus vielen Gründen und er ist gefährlich. Herzlich willkommen bei Was wichtig ist. Mein Name ist Clemens Patek. Schön, dass Sie heute wieder zuhören. Ja, natürlich stellen wir uns alle die Frage, hat dieser Ebola-Ausbruch das Potenzial für eine Pandemie? Und mittlerweile sind sich eigentlich alle Expertinnen einig, eher nein. Doch das hilft den Menschen in der betroffenen Region recht wenig. Im Kongo gibt es mittlerweile mehr als 900 Verdachtsfälle und auch Dutzende Tote zu beklagen. Für Was wichtig ist, ordnet heute der Infektiologe und Reisemediziner Dr. Christoph Steininger von der Med-Uni Wien die aktuelle Situation ein. Mit welchem Ebola-Virus haben wir es zu tun? Was hat der jetzige Ausbruch mit jenem vor über 10 Jahren in Westafrika zu tun? Wir reden über Symptome, Übertragungen und die Probleme der Weltgesundheitsorganisation. Herr Steininger, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen und herzlich willkommen bei Was wichtig ist.
Danke für die Einladung.
Wir haben auch hier im Podcast sehr viel über Viren gesprochen. Zuletzt war es das Hunter-Virus bzw. das Andes-Virus. Und wir haben hier auch schon gelernt, dass wir hier genauer differenzieren müssen. Und jetzt ist es auch beim Ebola-Ausbruch im Osten der Demokratischen Republik Kongo bzw. in Uganda ein bisschen so, dass hier eine sehr spezielle oder wieder eine andere Art des Ebola-Virus ausgebrochen ist. Vielleicht können Sie uns diese Art ein bisschen beschreiben und was an dieser Art anders ist als etwa beim Ebola-Ausbruch ja vor über 10 Jahren im Westen Afrikas.
Also von der Biologie ist dieser aktuelle Ausbruch nicht wesentlich anders als frühere. Was sich in der Zwischenzeit getan hat, ist, dass Impfungen entwickelt wurden gegen einige Subtypen von Ebola-Virus und gegen dieses neue Virus gibt es da allerdings keinen Impfstoff und das unterscheidet den aktuellen Virusstamm von dem klassischen Ebola-Virusstamm. Sonst von der Biologie, von der Übertragung, von dem Risiko sind sich die unterschiedlichen Stämme recht ähnlich. Es gibt ja insgesamt 4 unterschiedliche Stämme von Ebola-Virus, die alle zu den Filoviride gezählt werden und alle 4 werden hauptsächlich über Kontakt mit infizierten Tieren übertragen, initial und dann später, wenn es zu einem Ausbruch kommt, auch von Mensch zu Mensch.
Sie haben schon die Impfstoffentwicklung angesprochen, aber das alles ist ja auf diese aktuelle Variante Bundibugyo, Aussprache auch etwas Neues für uns Journalisten. Es ist ja weder erprobt noch getestet.
Ja, also meine Lehrer haben mir immer gesagt, die Kunst der Tropenmedizin ist es, die Erkrankungen korrekt auszusprechen. Da haben wir jetzt gerade wieder eine neue Herausforderung mit einem neuen Namen und einem neuen Virus. Ja, die Impfstoffe, die entwickelt wurden vor 10, 15 Jahren, wurden für andere Stämme entwickelt. Da gibt es scheinbar nicht viele Überschneidungen bei der Immunologie, sodass die Impfstoffe, die zur Verfügung stehen, leider wenig schützen oder gar nicht schützen gegen diesen neuen Subtyp. So viel zu den schlechten Nachrichten. Vielleicht auch einige positive Nachrichten. Die übliche Letalität von Ebola-Virus ist ja etwa 65% bis zu 80%. Also eine Mehrzahl der Infizierten überlebt die Infektion nicht. Bei dem aktuellen Ausbruch scheinen die Daten wesentlich besser zu sein. Da scheint die Letalität so bei 10-15% zu liegen, soweit man das bisher beurteilen kann. Das Problem ist ja bei diesen Ausbrüchen immer, dass sie in sehr entlegenen Regionen auftreten, in dem Fall jetzt an der Grenze zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Uganda. Sie müssen sich vorstellen, braucht es oft Tage, bis man überhaupt in diese Region kommt und auch Tage, um von dort in ein Krankenhaus zu kommen. Da bleiben sehr viele der Fälle unbeobachtet und unbemerkt. Und auch leider unbehandelt.
Die WHO hat ja auch gesagt, man läuft dem Ausbruch ein bisschen hinterher. Ist das ein Problem, um den Ausbruch auch hier künftig in den Griff zu bekommen?
Das Problem sehen wir eigentlich bei jedem dieser Ausbrüche, der alle paar Jahre mal auftritt. Es ist eine große logistische Herausforderung. Die Straßen sind schlecht, das sind abgelegene Regionen und das bedeutet, dass die Nachricht, dass es einen Ausbruch gibt und dafür braucht es einfach vorher mal eine Ansammlung von Fällen. Diese Nachricht dauert Tage bis Wochen, bis sie überhaupt zu den Zentralbehörden durchdringt, bis dann die ersten Maßnahmen ergriffen werden, die WHO informiert wird und diese dann wieder Expertenteams in diese Region senden, um den Ausbruch abzuklären, wie Sie sagen, auch herauszufinden, um welches Virus es sich wirklich handelt. Ist es Ebola oder vielleicht Influenza? Dafür braucht man spezielle Labordiagnostika. Das braucht alles seine Zeit und das ist aufwendig. Und gerade in dieser Situation ist es nicht förderlich, dass die WHO gerade massive finanzielle Probleme hat. Stichwort Austritt großer Geldgeber wie der USA. Und dazu kommt auch noch, dass gerade in dieser Region ein Krieg tobt. Und heute erst wieder hat die WHO eindringlich an die Kriegsparteien appelliert, dass sie einem Waffenstillstand zustimmen, damit die Hilfe auch wirklich ankommt und dieser große Ausbruch eingedämmt werden kann.
Aber ich entnehme Ihrer Wortwahl auch, dass Sie jetzt diesen neuen Ausbruch, diesen neuen Stamm des Virus in eine Reihe von Ausbrüchen in den letzten 70 Jahren stellen. Und das ist jetzt nichts, was Sie anders beunruhigen würde.
Nein, also wie ich als junger Virologe angefangen habe, meine Ausbildung zu machen, habe ich schon interessiert über eine Reihe von Ebola-Ausbrüchen genau in dieser Region gelesen. Seitdem verfolge ich da die Ausbrüche immer wieder. Und wir sehen, dass wirklich in Abstand von einigen Jahren immer wieder dort Ausbrüche auftreten. Und das ist grundsätzlich jetzt nichts Besonderes. Wichtig ist einfach, dass solche Ausbrüche rasch erkannt werden und rasch eingedämmt werden. Meistens ist das ja nicht so schwierig, weil die wichtigste Maßnahme ist, dass der Mensch-zu-Mensch-Kontakt reduziert wird. Ganz wichtig ist, dass in diesen Regionen es Tradition ist, dass die Verstorbenen von den Angehörigen noch gewaschen werden. Und gerade da infizieren sich sehr viele Familienangehörige. Ein wesentlicher Hebel der WHO bei der Eindämmung dieser Ausbrüche ist einfach, dass sie versucht, diese Traditionen zu pausieren und den Mensch-Mensch-Kontakt zu reduzieren. Das ist meistens der wirksamste Hebel, um hier so einen Ausbruch wieder in den Griff zu bekommen.
Vielleicht können Sie uns kurz die Erkrankung selbst nochmal beschreiben, die Symptome und auch, wenn wir es schon kurz angesprochen haben, wie man sich ansteckt.
Die Ansteckung erfolgt durch einen direkten Kontakt von Mensch zu Mensch, nicht über Tröpfchen, wie wir das von Grippe oder Covid kennen, sondern wirklich über direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten der Infizierten und Eindringung in eigene Schleimhäute. Es braucht schon einen direkten Kontakt und nicht über eine Distanz von Metern, dass es zu einer Infektion kommt. Die Infektion selbst verläuft in der ersten Phase recht untypisch mit Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Fieber, Unwohlsein. Und in dieser Phase kann die Erkrankung mit sehr vielen anderen Erkrankungen verwechselt werden. Das macht es eben noch mal schwieriger, so einen Ausbruch zu erkennen. Ich habe auch schon öfter beobachtet, wie die WHO solche Ausbrüche abgeklärt hat. Und dann hat sich Gott sei Dank herausgestellt, dass es nur ein Grippeausbruch war oder eine relativ harmlose Erkrankung im Vergleich zu Ebola. Jedenfalls in der zweiten Phase, die etwa 10 Tage nach der ersten Phase auftritt, kommt es dann zu schweren organischen Beschwerden von einer Gehirnentzündung mit heftigen Kopfschmerzen, eingeschränkter Vigilanz, mit Eintrübung über Bauchschmerzen, Durchfällen, Beteiligung des Herz-Kreislauf-Systems und bis zu den typischen Zeichen von Blutungen in innere Organe und nach außen hin als typisches Zeichen dieser hämorrhagischen Fieberviren. Das entsteht dadurch, dass diese Viren hauptsächlich die Zellen, die die Gefäßwände auskleiden, infizieren und dort dafür sorgen, dass die Verbindungen zwischen den Zellen aufgelöst werden, wodurch Flüssigkeit aus den Gefäßen austreten kann, ins Gewebe, in die Organe oder auch nach außen über die Haut und Schleimhäute, wodurch die Menschen dann massiv Blutvolumen verlieren und letztlich an einem akuten Kreislaufstillstand versterben.
Und die Ursprungsübertragung funktioniert ja auch von Tieren auf den Menschen. Gibt es eigentlich auch Ebola-Viren in Europa?
Ebola-Viren gibt es nicht in Europa. Und es stimmt, es gibt immer ein tierisches Reservoir in der Umgebung. Es ist ja kein Zufall, dass die meisten der Ebola-Ausbrüche in dieser Region von der Demokratischen Republik Kongo auftreten. Da gibt es eben im Dschungel einerseits das Reservoir, da hat man mittlerweile Fledermäuse wieder identifiziert, die das Virus in sich tragen und dann gelegentlich zu Säugetieren übertragen. Und wenn dann Menschen in die Nähe dieses Reservoirs kommen, in den Dschungel gehen, um Feuerholz zu sammeln, oder was dort auch Tradition ist, dass man Bushmeat isst, also zum Beispiel Affen, die man dort erlegt oder findet, isst, dann kann man sich auf diese Art infizieren. Ebola selbst gibt es nicht in Europa. Es gibt eine verwandte Virusart, das Marburg-Virus und das Krim-Kongo-Fieber-Virus, die ganz, ganz selten einmal im Bereich Balkan auftreten können. Aber das sind enorme Ausnahmeerscheinungen und kommen auch nie so zur öffentlichen Wahrnehmung, weil sie einfach extrem selten sind.
Weil ich habe es natürlich beim Hunter-Virus auch erst gelernt, dass das in der Steiermark auch durchaus auffindbar ist, eine Art des Hunter-Virus. Deswegen dachte ich mir, vielleicht gibt es da auch etwas, was ich hier noch dazulerne. Aber was mich doch noch interessieren würde, ist, weil wir schon viel über diese Begrifflichkeiten geredet haben, jetzt sind Ebola-Viren, da gibt es die Übergruppe, das sagt man Filoviren dazu. Und bei Ebola, ist es richtig, wenn man da von Stämmen spricht, dass der eine Zaire-Stamm ist und der andere eben dieser Bundibugyo? Und wie könnte man das auf zum Beispiel Corona umlegen? Sind Coronaviren, kann man das mit der Gruppe von Ebola, ist das eine Übergruppe und SARS-CoV-2 ist dann das Virus und Omikron wäre dann Bundibugyo? Oder ist das eine falsche Analogie?
So ähnlich gedacht. Also das gesamte Tierreich ist eingeteilt in Hierarchien von groß zu kleinen Kategorien. In die Gruppe von Filoviride fallen immer eine Reihe von unterschiedlichen Viren. Und da gibt es dann auch wieder Überbegriffe wie RNA-Viren, wo dann ganz viele Viren reinfallen, wie zum Beispiel Covid oder SARS-CoV-2. Covid und SARS-CoV-2 sind ja zwei Begriffe, die wir umgangssprachlich gleichbedeutend verwendet haben. SARS-CoV-2 deutet schon darauf hin, dass es da auch einen Einser gibt und auch andere verwandte Coronaviren. Es gibt auch eine Reihe von Coronaviren, die es schon vor der Pandemie gab, die wahrscheinlich vor mehr als 100 Jahren bereits in der Bevölkerung Fuß gefasst haben und dann durch Anpassung immer milder geworden ist und sind und hauptsächlich bei Kindern jetzt vorkommen. Also zusammenfassend, ja, es gibt da Kategorien und Familien und Stämme, die sich einerseits durch ihre Struktur miteinander verbinden und auch durch ihre Art der Vermehrung.
Bei Corona waren ja viele Begriffe herumgeschwirrt, Beta-Variante und Omikron zum Beispiel. Sind die näher dran als Zaire und Bundibugyo oder ist das überhaupt eine Frage, die nur ein Nicht-Experte stellen kann?
Nein, also wenn Sie diese Analogie weiterverfolgen, dann sind es bei SARS-CoV-2 die Beta-Omikron-Variante-Subtypen, die sich genetisch unterscheiden, weil es zwar eine evolutionäre Weiterentwicklung gab über die Zeit. Und SARS-CoV-2 ist der Überbegriff. Bei Ebola-Virus, bei dem typischen Ebola-Virus, gibt es auch wieder genetische Varianten, die sich unterscheiden, aber auf der gleichen Ebene wie SARS-CoV-2 mit Ebola bezeichnet werden. Und so wie SARS-CoV-2 auch SARS-CoV-1 hat oder MERS, so gibt es auch Ebola, Sudan, Thai Forest Virus, die auf dieser gleichen Ebene anzuordnen sind.
Das war etwas, was mir noch nicht ganz klar war, wie eng diese verschiedenen Virenstämme jetzt gerade bei Ebola zusammenhängen. Und auch weil wir jetzt eben, jetzt hatten wir gehäuft Virenberichterstattung, wieder zuerst Hunter, jetzt Ebola. Welche Viren bereiten Ihnen denn am meisten Kopfzerbrechen oder welche Viren haben denn das Potenzial, eine Pandemie auszulösen oder eine Epidemie?
Also bei den beiden Viren, die in den letzten Wochen immer wieder kolportiert worden sind, Hunter-Virus und Ebola-Virus, habe ich eigentlich wenig Sorge, dass es zu einer Pandemie kommt. Wichtig ist immer eine hohe Infektiosität von Mensch zu Mensch und wahrscheinlich auch eine Tröpfchenübertragung. Das ist eigentlich die große Sorge, eine theoretische Sorge, muss man sagen, dass Ebola-Virus sich so weit verändert, dass es dann plötzlich über Tröpfchen übertragen werden kann. Das wäre natürlich eine wesentlich größere Herausforderung dann, weil es dann leichter zu Folgeinfektionen kommt und es viel schwerer ist, so einen Ausbruch dann noch einzudämmen. Bei Ebola-Virus sieht man, es sind dramatische Fälle mit vielen Todesfällen, aber letztlich immer sehr lokal, geografisch eingeordnet. Gelegentlich gibt es Reisende, die aus dieser Region ausreisen und dann in Europa oder USA ankommen mit Symptomen, die so ähnlich aussehen, sind in der Regel keine Ebola-Fälle, weil die Erkrankung einfach so schwerwiegend ist, dass die meisten Erkrankten nicht in der Lage sind, zum Flughafen zu fahren, aus einer abgelegenen Gegend dort in den Flieger zu steigen und nicht auffallen als schwer krank.
Aber im Endeffekt weiß man nie ganz genau, welches Virus sich in welche Richtung entwickelt, wenn ich das richtig verstehe.
Absolut, ja. Und darum ist es ja auch wichtig, dass man da Überwachungssysteme hat, dass die WHO da immer alertes Notfallpläne hat und auch Ressourcen vorhalten kann, um da rasch reagieren zu können. Umso bedauerlicher ist es, dass plötzlich diese Unterstützung der WHO auf weniger Schultern geladen wird. Und das ist eine Gefahr für alle, auch für die Länder, die meinen, WHO ist nicht notwendig und nicht unterstützenswert. Ich kann das bei weitem nicht unterschreiben. Genau jetzt sieht man eigentlich wieder, wie wichtig es ist, dass man eine Institution wie die WHO hat, die rasch auf solche Gefahrenlagen reagieren kann und diese auch rasch mitigieren kann.
Herr Professor Steininger, vielen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung und schönen Tag noch.
Ja, Bundi Budjo. Das habe ich vor dem Podcast-Gespräch natürlich recherchiert und probiert. Ganz geklappt hat es dann im Gespräch nicht. Das GY gegen Ende spricht man wie ein J aus, also Bundi Budjo. Nicht zu verwechseln mit dem GY im Ungarischen, das uns der neue ungarische Premierminister Peter Madja quasi beigebracht hat. Etwaige Ausspracheunschärfen bitte ich also zu entschuldigen. Und auch die Betonung von Ebola ist eigentlich auf der zweiten Silbe, also Ebola, aber bekannter und weit gebräuchlicher ist hier Ebola im Deutschen. Genug der sprachlichen Feinheiten. Falls Ihnen unser Podcast gefällt, bewerten Sie ihn gerne mit 5 Sternen auf der Podcast-Plattform, auf der Sie uns gerade hören. Anregungen, Kritik, Feedback, das alles ist möglich unter podcast@diepresse.com. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt im Namen des Audioteams der Presse Clemens Patek. Haben Sie noch einen schönen Tag.